Justiz Dunwell hat sich einer Mission verschrieben, nämlich Heldentaten und Untaten des Marketings zu würdigen. Das Dirty Deeds Done Well Ranking schafft ultimativ Klarheit. Hochsubjektiv, kontrovers und in der Regel akademisch korrekt werden von Hannah, Markus und Thorsten jeweils die Top 3 einer Marketingdisziplin benannt. Heute kümmert Markus sich um die größten Flops in der Brand Extension bzw. der Markenerweiterungsgeschichte.
Kurz rekapituliert, was eine Markenerweiterung ist. Eine Markenerweiterung ist die Einführung eines weiteren Produkts einer fremden Kategorie unter einer bestehenden Marke. Das hört sich erstmal nur nach einem technischen Vorgang an, ist aber maßgeblich dadurch bestimmt, dass es hier um einen Goodwill-Transfer geht, der von der Kernmarke auf das neue Produkt übertragen wird. Das ist die einfache Komponente. Die schwierige Komponente daran ist, das hat sich in den letzten Jahren immer mehr gezeigt, dass wenn nur dieser Goodwill-Transfer auf das Stammprodukt stattfindet, ein gewisses Brandmaking, eine Markendehnung stattfindet, die die Marke langfristig schwächt. Deswegen geht man davon aus, dass ein guter Markentransfer es schafft, auch eine Rückwirkung auf die Kernmarke zu haben, die diese Kernmarke positiv wieder neu auflädt mit neuen Attributen, mit neuen Eigenschaften, vielleicht auch mit den neuen Eigenschaften einer bestimmten Produktkategorie. So schön sich dieses ganze Thema anhört und so sehr viele Unternehmen damit auch ganz erfolgreich sind, man denke so an berühmte Beispiele wie den Porsche Cayenne oder dergleichen, dann findet man jedoch auch sehr schöne Flops in dem Bereich. Und dazu habe ich heute eine Top 3 mitgebracht. Ich würde gerne starten mit der Nummer 3, das ist Red Bull Cola. Red Bull Cola, eine Markenerweiterung, die in vielen Fällen unheimlich beäugt wurde. Die Postillen waren voll um 2007, 2008, als es eingeführt wurde. Und der Gedanke dahinter war, dass Red Bull sich gesagt hat, wir sind nicht nur ein Energy Drink, sondern wir können auch in die Kategorie des Softdrinks eintreten. Ich sehe das als einen Major Flop, weil aus meiner Sicht diese beiden Kategorien eigentlich, so sehr sie für den Kunden nebeneinander stehen, nicht wirklich was miteinander zu tun haben, sondern ganz andere Verwendungssituationen betreffen und Red Bull nicht wirklich derjenige ist, der über den Softdrink-Geschmack wirklich mitspielen kann.
Ich finde es aber vollkommen nachvollziehbar. Wir haben mit Red Bull eine der stärksten Getränkemarken weltweit und der Cola-Markt ist einer, wenn nicht der größte Softdrink-Markt überhaupt, und sich dann auf Seiten von Red Bull zu überlegen, wie kommen wir in den Markt rein und da die starke Marke zu nutzen, ja. Ich denke aber, hier gibt es auch ein Problem, nämlich wie argumentiere ich? Red Bull sagt Cola mit natürlichen Zutaten. Wenn ich mir das Urprodukt angucke, dann ist das für mich das Gegenteil von natürlicher Zutat. Gehört auf die Liste. Weder wird da viel Goodwill von Red Bull auf den Cola-Markt transferiert und schon gar nicht andersrum.
Ja, und du nagelst die Komplexität an die Backe. Aber was ich gut finde an dem Case ist auch das, was du gesagt hast. Die Wachstumsüberlegungen der Unternehmen sind ganz klar. Es gibt ein ganz klares Ziel. Die wissen, wo sie hinwollen. Und das Einzige, was stört, ist die Marke quasi. Aber die wird ja gebraucht.
Ich sehe den viel, viel größeren Flop auf einer anderen Seite. Den sehe ich nämlich bei Coca-Cola, die gleichermaßen etwas später versucht haben, den Markt der Energy Drinks vorzudringen, 2019. Und ich würde sagen, das war der viel, viel größere Flop, wenn man jetzt heute auf den Markt schaut. Red Bull Cola ist immer noch da, funktioniert in der Nische, vielleicht im begrenzten Maße. Coca-Cola ist aber wirklich durch und durch gescheitert. Und dieses Beispiel zeigt sehr gut, dass der Einstieg in diese Märkte doch am besten anders funktioniert, wenn man jetzt auf Monster schaut, womit Coca-Cola mit der Minderheitsbeteiligung und der Vertriebspartnerschaft eigentlich den größeren Gewinn macht.
Also, wir kommen zum Platz 2 und das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, wenn wir über Markenerweiterungen reden. Das ist Tempo Toilettenpapier. Eine Kategorie, die in relativer Distanz zum eigentlichen Kernanwendung steht am Körper. Und Tempo, wissen wir ja alle, ist eine Kategorie für sich im deutschsprachigen Raum, was in Amerika das Kleenex ist. Es ist halt bei uns das Tempo, wie das Tesa oder das Duct Tape. Es steht halt für eine gesamte Kategorie. Das hat Vor- und Nachteile. Wenn man in die Historie reinguckt, dann ist Tempo mal übernommen worden von Procter & Gamble. Und Procter & Gamble hat sich an dieser ganzen Kategorie so abgearbeitet, dass sie dann mit der Zweitmarke Charmin versucht haben, ein Toilettenpapier einzuführen, was dann aber auch noch ein Küchentuch war. Und das Toilettenpapier wurde unten eingeführt mit der Unterstützung, mit der Qualität von Tempo. Was passierte? Procter & Gamble verkaufte Tempo an die Firma SCA. Das ist einer der größten Faserhersteller, Faserpapierhersteller, Softpapierhersteller weltweit. Und die haben die Marke übernommen. Und das Erste, was sie getan haben, war, sie führten das Tempo-Toilettenpapier ein. Da kann man jetzt auch lange drüber diskutieren, ob man das gut findet.
Ich finde es grundsätzlich gar nicht so schlecht und schon relativ naheliegend. Der Erfolg gibt dem ja auch recht, dass das Produkt als solches funktioniert. Problematischer ist eben, wofür die Marke steht. Und ich denke, da ist schon das Hauptproblem, dass halt Tempo ganz eng verbunden ist mit den Tempo-Taschentüchern. Du hast es beschrieben, Tempo steht als Synonym für Taschentücher. Und das ist natürlich die Herausforderung, wenn die Identität der Marke und das, was die Marke ausmacht, einfach so eng mit dem einen Produkt verwoben ist, dann diese Brand-Extension zu gehen. Und ich glaube, da liegt die Hauptherausforderung. Was dann eben der Marke im Nachhinein schaden kann.
So ein klassisches Beispiel für runter kommen sie immer.
Genau.
Und hier sozusagen im doppelten Wortsinn. Tempo ist das Premium-Papiertaschentuch. Und in dem Moment, wo du vom Anwendungsfeld Nase in ein anderes, tiefer gelegtes Anwendungsfeld gehst, holst du die Marke runter.
Ja.
Und das tut der Marke sicherlich nicht gut.
Auch hier siehst du wieder, das ist ein Goodwill-Transfer, der dem Toilettenpapier extrem hilft. Das ist nicht schwer zu verstehen, aber es hilft der Gesamtmarke nicht nach vorne zu gehen.
Andersrum ginge nicht.
Ja,
da
sowieso.
Hast du keinen Goodwill-Transfer. Angenommen, Pampers würde auf die Idee kommen, Papiertaschentuch anzubieten.
Genau.
Funktionalität wäre da.
Ja, Charmin wäre ähnliches Beispiel, oder?
Ähnliches Beispiel, ja. Also wohlverdienter zweiter Platz.
Sehr gut. Und nun kommen wir zum goldenen ersten Platz. Und golden im doppelten Sinne, weil es geht um zwei Hotels, die gegründet wurden in den Jahren 2002 und 2003 in der Schweiz. Und die hießen Golden Arch Hotels. Die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts werden bei dieser Anspielung schon wissen, worum es geht. Es geht um McDonald's. McDonald's hat in den Jahren 2002 und 2003 einen Testlauf gestartet, mehr als ein Testlauf eigentlich, hat in der Schweiz zwei Hotels aufgemacht. Die Golden Arch Hotels. Das Restaurant, wie sollte man sich es anders vorstellen, war natürlich ein McDonald's-Restaurant, 24 Stunden offen, was schon eine Besonderheit war. Und die Zimmer waren eingerichtet in den klassischen McDonald's-Farben. Das Bett war rot, der Tisch war gelb und überhing ein schönes Bild von Ronald McDonald. Ich weiß das noch, weil ich damals eine Nacht in dem Hotel auch verbracht habe. Die Idee war zu sagen, wir sind Gastgeber als McDonald's und wenn wir über neue Diversifikationsmöglichkeiten nachdenken, dann ist das Nächste, was einem eigentlich einfallen kann, wir machen nicht nur ein Essen von einer halben Stunde, sondern wir gucken, dass wir so einen Menschen auch über die Nacht bespaßen können. Ist das ein Erfolg gewesen? Nein, die Dinger sind 2008, 2009 zugemacht worden und ich muss ganz ehrlich sagen, als Kunde ist genau das passiert, was man unter einem Halo-Effekt versteht. Der Halo-Effekt war nämlich für mich, dass ich mir vorkam wie eine Fritte in dem Bett und eigentlich nur noch darauf gewartet habe, dass mich einer aus der Tüte holt. Also du hattest die ganze Zeit so ein Gefühl, du lebst so im Halbfett und warst froh, wenn du morgens endlich wieder raus warst. Aber die Idee alleine wieder, Wachstumsdenken, Marke passt, Identität passt, Kompetenzen passen und dann treibst du es halt einen Tick zu weit und die Kunden stehen davor und sagen, was soll ich hier?
Ja, aber es war ja Testmarkt.
Genau.
Und der Test wurde ja dann auch relativ zügig abgebrochen.
Vielleicht waren sie auch ein bisschen zu schnell für den Budgetmarkt, dass sie einfach gesagt haben, die hat sich gerade erst entwickelt. Und heute sind ja Budget-Hotels von EasyJet, Easy Everything gibt es überall auf der Welt. Da funktioniert es, ist aber eben eine andere Marke.
Ich würde sagen, sie haben schon das Maximum an Gastfreundschaft ausgereizt, erst mit den Restaurants und dann eben noch den Schritt weitergegangen mit den Cafés. Also ich glaube, McCafé war schon so der maximale Schritt, den man gehen konnte, um die Menschen eben doch noch einen Moment länger zu halten.
Ist aber auch eine andere Denke, weil man ja sagt, wir müssen mehr Leute am Nachmittag ins Restaurant kriegen.
Ja, und wir behalten sie eben nach dem Essen vielleicht nochmal einen Moment länger da.
Was aber ein Riesenerfolg war, ne?
Ja, positiv hervorgehoben. Ich finde, McCafé ist ein gutes Konzept. Deswegen meine ich glaube, das ist das Maximum, was man rausholen konnte an Gastfreundschaft.
Ja, das Wichtige ist, Brand Extension ist im Grunde ja die Idee, den Lernprozess der Kundinnen und Kunden zu begleiten.
Ja.
Und der Punkt, den du machst, vollkommen richtig ist, der Schritt zum Hotel zu dem damaligen Zeitpunkt war viel zu groß. Da hätten einige Zwischenschritte eingelegt werden müssen. Also wenn man sich Marken ansieht, die erfolgreich Brand Extension betreiben, zum Beispiel Nivea, angefangen als Allzweckcreme und dann ja auch nicht gleich den Schritt gemacht hin zum Haarshampoo. Das wäre sehr schwierig geworden, weil die Menschen hätten dann halt das Bild gehabt, ich packe mir diese fettige Masse ins Haar, sondern da waren die Zwischenschritte notwendig, dass man von der Allzweckcreme im nächsten Schritt gesagt hat, wir pflegen den Körper an sich, weil man Badezusatz angeboten hat. Und von da der Schritt in Richtung Shampoo war halt ein kürzerer. Und das konnten Kunden und Kunden dann auch lernen und akzeptieren.
Das und halt eben der absolute Fokus auf die Pflege als abstrakte Markenidentität. Also das hat sicherlich ja auch immer geholfen. Ja,
das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du dich fragen musst, was ist eigentlich der Kern deiner Marke? Und der Jean-Noël Kapferer hat da mal so ein Modell entwickelt und hat gesagt, eigentlich ist so ein Value, hat er das genannt, im Verstand Value. Value anders als Equity und hat gesagt, das trägt am weitesten weg. Damit kannst du am meisten anfangen. Aber du kannst dir auch andere Beispiele angucken, die funktioniert haben. Nimm die Milka-Lila-Pause oder was aus der Milka-Tafelschokolade entstanden ist, was du alle mit Milka anmalen kannst. Es gibt eine Milka-Vollmilch, es gibt eine Milka-Mousse-Schokolade. Das funktioniert halt, weil du von der Marke und ihren Potenzialen ausgehst und nicht davon ausgehst, wo ist mein Marktpotenzial und dann klatsche ich da eine Marke drauf.
Du hast jetzt eine Rangliste uns mitgeteilt. Ja, genau. Die kann vieles nachvollziehen. Aber ich finde, auf Platz 1 gehört eine ganz andere Marke. Eine der größten Herausforderungen für Markenmanagement ist immer zu widerstehen, wenn es ums Thema Runterkommen sie immer geht. Es ist immer leicht, von oben runter Goodwill zu transferieren, also aus einer Premium-Marke eine etwas tiefer gelegte Marke zu machen. Obwohl ein solider Umsatzbringer seit Jahrzehnten im Markt ist, einer der größten Fehlgriffe, die Entscheidung von Mercedes-Benz eine A-Klasse anzubieten. Klar hat die sich gut verkauft, aber der Luxus-Premium-Marke im Automobilmarkt Mercedes hat es sicherlich nicht gut getan, eine A-Klasse anzubieten. Und von daher für mich auch vollkommen folgerichtig die Entscheidung, die A-Klasse 2025 endlich aus dem Markt zu nehmen.
Dieses ewige Downtrading mit Marken, die du unten in den Volumenmarkt reinbringen willst, da sehe ich die größte Gefahr für jegliche Marke. Da gibt es auch noch andere Beispiele aus der Geschichte. Maxim's, ein Restaurant, was dann Zwiebelsuppe bis zu Pappbechern bei Aldi verkauft hat, weil der Markenbesitzer nur Geld machen wollte. Da gibt es ganz viele Beweggründe, die der Marke zwar nicht gut tun, aber dann doch irgendwann wieder Geschäft bedeuten. Und diese Abwägung, die finde ich immer das Spannende, dass man sich fragt, ist es das Geschäft, was uns treibt, wo wir dann eine Marke für brauchen? Oder, dann sollte man vielleicht über eine neue nachdenken, oder du kommst aus der Marke heraus und entwickelst das Ganze.
Ja, man kann natürlich simpel formulieren, es ist ein Trade-off zwischen Volumenpremium und Preisprämium. Ja. Und Mercedes hat sich vor 20 Jahren entschieden, nee, wir setzen jetzt mal ein bisschen auf Volumenpremium. Genau. Und jetzt wird wieder zurückgerudert, dass man sagt, jetzt setzen wir doch vornehmlich wieder auf Preisprämium.
Also ich würde mit Markus Ranking mitgehen und sehe da McDonald's mit den Hotels absolut auf Platz 1. Also ich denke, der Erfolg der A-Klasse gibt dem Ganzen auch recht. Klar, ich sehe deine Argumente, dass es der Marke nicht unbedingt gut tut, aber so weit weg wie die McDonald's-Hotels ist es dann doch nicht.
Das war's für heute. Hat Markus recht? Sind die McDonald's-Hotels wirklich der größte Flop in der Markenerweiterungsgeschichte? Oder ist es doch die von Thorsten favorisierte Mercedes A-Klasse? Kommen vielleicht das Tempo-Klopapier und die Red Bull-Cola mit den Plätzen 2 respektive 3 zu schlecht weg? Oder gehört der von Hanna nominierte Coca-Cola Energy Drink in die Top 3? Oder hat sich ein ganz anderer Brand-Extension-Flop eine Top-Platzierung verdient? Falls ihr andere Top-3-Kandidaten nominieren wollt, könnt ihr diese auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!